Schatz, wir müssen reden. Das ist ein guter Einstieg.
Um eine Beziehung, eine Liebesbeziehung aufhören.
Ja.
Man muss reden. Mhm.
Also es ist ja dann nicht mehr so eine voll Liebesbeziehung. Es ist eine Beziehung.
Reden ist wichtig, dass du miteinander hersitzt und das anschaust. Und vielleicht kannst du ja sagen, dass es nicht ganz so schmerzhaft ist. Wir geben uns ein Timeout, dass man sich auch ein bisschen sortieren kann und überlegen, wie wollen wir denn die Beziehung irgendwo auf eine gute Art beenden.
Heute im Ponyhof.
Ich glaube, das ist der Teil, der fehlt, den wir nicht so lernen. Wir lernen zu sagen, ich möchte raus, aber wir haben nicht so viele Vorbilder, wie wir dann rauskommen.
Und das mit dem Timeout, finde ich, das wäre eigentlich die Ideallösung, um das Timeout zu brauchen, wie können wir auseinander. Aber nach meiner Erfahrung, was ich höre, die Leute, die sagen, ja, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, wir schauen dann, ob wir wieder zusammenkommen, die lassen, das sind dann die Täter, in Anführungszeichen, die das Timeout verlangen, die Zeit für sich in Anspruch nehmen. Erfahrungsgemäß ist das dann immer der Schluss. Aber halt nicht gut, sondern die andere Person, das Opfer, wartet dann während dem Timeout verzweifelt, mehr oder weniger, oder hässig, oder was immer, auf die Rückkehr von dem Timeouter.
Ja.
Und die kommt nicht. Es kommt nur das Ende. Oder kennt ihr ein Timeout, wo man wieder zusammenkommt und ist wieder gut?
Ich kenne jemanden, ja. Paul und Jessica, die haben das gemacht. Mhm. Die haben, sie ist fest krank geworden und hat konkret einen Hirnschlag gehabt. Mhm. Und das ist natürlich mega schwierig für so eine Beziehung. Und hat wieder müssen lernen laufen und hat viele Einschränkungen gehabt. Und dann hat er sich irgendwie kurzfristig, glaub, verliebt in jemanden. Ganz genau hat man das nicht gewusst. Auf jeden Fall war es mega schwierig, sie verletzt und man wollte dann gerade auseinandergehen. Also sie hätten das eigentlich gefordert und dann hat man sich ein Timeout gegeben und dann noch nicht wieder zusammenkommen. Aber aus einer Aussicht hat man jetzt das Gefühl, er tut ihre seitdem so zu Kreuze kriechen. Also quasi, er fühlt sich jetzt immer schuldig, dass er ihre die Verletzung angetan hat. Und es ist nie wie ein Schlussstrich gemacht worden. Und da finde ich wirklich schwierig, wenn man immer wieder auf das zurückkommt, dass er dann quasi wie aus dem Schuldgefühl jetzt am Schluss bei ihr zusammen ist, ich darf ihr dann nie mehr antun und das war mein grösster Fehler im Leben.
Das wäre ja jetzt auch eine furchtbare Haltung auf ihrer Seite.
Also von beiden.
Dass sie das akzeptiert, dass er das so kriegt, ist doch peinlich.
Ja, mega.
Klar ist er ein Wurm, aber dass sie das akzeptiert, so als was, als Wiedergutmachung.
Ja, wie eine Genugtuung. Die Verletzung die geht nie mehr zu und jetzt wenigstens zeigt er Reue.
Das ist doch eine furchtbare Beziehung.
Ja. Das sind wie die Bettler, die dann so hässliche Wunden ins Gesicht heben und sagen, ich brauche Geld für das Ambi. Nein, dass eine Verletzung soll heilen und entweder ist man dann als Erwachsene zusammen. Oder?
Irgendwoher haben sie halt den Mut nicht, um sich zu trennen und zu sagen, wir machen das Timeout, wir schauen. Es tut mir unglaublich leid, weil ich habe jetzt auch gespürt, du bist die Frau, die ich immer mit dir will zusammen sein. Finden wir eine Lösung. Ausradieren kannst du es nicht, es ist passiert, aber dass wir das können stehen lassen und jetzt zusammen neu gegen Führe gehen, ohne dass das unser Leben überschattet.
Ja, und er müsste ihr können glaubhaft vermitteln, dass er sie als Frau mit Einschränkungen liebt. Dass er sie als Frau will und nicht als schuldigen Partner, der seine Schuld abträgt, in dem Sinne eine Absolution bekommt in dem Leben.
Ich finde eben viel cooler, wenn sich ein Paar trennt und sagt, hey, wir haben gemerkt, das geht nicht. Oder wir spüren, das überschattet alles so und es kommt immer wieder ob sie. Da ist wie wenn du jemand ohne isst und es nicht vertreibst und das permanent wieder aufstößt. Das willst du ja irgendwo auch nicht. Wir geben uns frei und jeder hat die Gelegenheit, wieder neu anfangen. Dann könnten beide gewinnen.
Manchmal ist halt das Rundum so dominant, kann man sagen, dass es eigentlich die Beziehungen zerstört.
Ja, und gleich komme ich, weißt du, was ich glaube? Die Leute, die haben einfach keine Eier oder schön gesagt, kein Rückgrat, um auch herzustehen. Wenn du jetzt als Paar auch in einer ganz engen Familie entscheidest und sagst, hey, wir haben so viele gute Zeiten gehabt, aber jetzt, wir merken einfach, vieles stimmt auch nicht und wir trennen uns. Aber wir werden weiter können miteinander reden, wir können auch mal zusammen gut zum Mittag oder gut zum Nacht essen, wir sind offen für die neuen Partner, um die auch kennenlernen. Wenn du das ernst meinst und das auch so lebst, kommt die Familie nämlich auch hinterher oder die Gesellschaft aussenrum, die es am Anfang zwar schräg findet, wie sie nicht so ticken, aber mit der Zeit ist, wenn es für dich normal ist, ist es für dich auch normal.
Und wie sollen sie es lernen, wenn es niemand macht?
Ja, wenn du natürlich dann noch selber so ein bisschen das miese Spiel und weißt eigentlich, ich kann es ja nicht sagen, aber sie hat halt immer oder so, oder? Aber wenn es das gar nicht gibt, wenn du sagst, es war viel Gutes gewesen und jetzt kommt ein neuer Abschnitt und du gar nicht die Angriffsfläche bietest, dann geht es nämlich mit dem schönen Schluss machen.
Jetzt haben wir im Sinne Scheugeschichte kaputt gemacht, Monika.
Nein. Das, was ihr sagt, ist wirklich wahr. Da gibt es ja die Beispiele. Und ich bringe euch jetzt noch ein anderes Beispiel. Es gibt eine Frau, die einen Mann trifft und mit dem hat sie ein Kind. Und der Mann und sie haben es richtig gut. Der einzige Punkt ist, für sie ist der Mann der ideale Vater. Für ihn ist sie die ideale Frau. Und jetzt trifft sie im Geschäft einen anderen Mann, der ihr idealer Mann ist.
Mhm.
Der will dann auch noch ein Kind mit ihr. Aber sie ist jetzt völlig zerrissen. Gibt sie jetzt egoistisch, wie sie sagt, ihrem Bedürfnis noch, dann wäre sie mit dem Lover, wo sie noch kein Kind hat, aber wo ideal zu ihr würde passen, nach ihrem Gusto. Oder ist sie in der Rolle von der Mutter, und das ist sie bereits, weil sie das Kind hat mit dem anderen Mann, der nicht der ideal Mann ist. Sie kann nicht beides haben. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich wegen der Beziehung. Der Mann, mit dem sie das Kind hat, der sagt ja nein. Nein, das würde ich nie tolerieren. Und der andere Mann sagt, ich will dich auch für mich ganz. Was soll sie jetzt machen?
Hey, Moment, der andere bleibt ja Vater.
Der andere bleibt Vater nur, wenn sie seine Traumfrau bei ihm bleibt.
Dann ist er kein Vater.
Hoho.
Tschüss, ne? Genau. Du, das wär's, dann wir müssen nicht mehr reden.
Nein, du kannst doch als Eltern nicht deine Beziehung zu den Kindern von deiner Beziehung zur Mutter abhängig machen. Ich meine jetzt du, nicht, dass das manchmal von der Gesellschaft vorgeschrieben ist, ist ein anderer Punkt, über das reden wir nicht. Aber
ja, nein, da wenn er natürlich nicht sagt,
ich bin nur Vater, wenn du mit mir bist, dann ist er kein Vater, weil das Kind bleibt ja sein Kind.
Er hat gesagt, ich habe mit dir ein Kind gemacht und wollen. Einerseits, weil ich ein Kind will und Vater will sein, aber hauptsächlich, weil du meine Frau bist und ich mit dir eine Familie will haben. Und das zerstörst du jetzt mutwillig, indem du mit einem anderen Mann etwas parallel willst. Wobei, parallel auch nicht, weil der andere Mann will nicht wirklich eine offene Beziehung, der will sie ganz.
Hat sie denn die Wahl überhaupt?
Nein.
Eben, sie kann ja nicht wählen.
Ja, mal, sie kann sich natürlich entscheiden, entweder für den Lover, und dann wird es extrem schwierig mit dem Vater vom Kind, extrem, und zwar so, dass sie, weil sie Täterin ist und geheiratet, von der Gesellschaft steht sie schlecht da, weil sie mutwillig die Ehe verlässt. Die Chance, dass er nachher ein Kind kann mehr haben als sie oder ganz, Erziehungsrecht und all das, ist relativ auf seiner Seite.
Und wie ist es ausgegangen, was hat sie gemacht?
Es ist nicht ausgegangen, es läuft.
Also, liebe Frau, überlegt euch, mit wem haben ein Kind?
Ich kenne einen Mann, der hat mir gesagt, er braucht mehrere Frauen. So eine Vorstellungsrunde war, wo jeder gesagt hat, wer er ist, aber auch, ob du Familie hast oder nicht. Und er hat dann gesagt, ich bin der Paul und ich habe zwei Beziehungen. Und alle so, Schluck. Ja, man ist dann nicht weiter darauf eingegangen. Und dann draussen, ich habe ihn angesprochen, gesagt, also wie meinst du, du hast zwei Beziehungen? Und sagt, ich habe zwei Frauen, weil aus meiner Sicht gibt es nicht die perfekte Frau, die alle meine Bedürfnisse abdecken kann.
Mhm.
Eine ist der coole Kumpel zum Ross stellen und die andere ist seine Göttin, die schön. Ja.
Mhm.
Das ist ja eine heisse Vorstellung.
Und beide haben es offenbar akzeptiert.
Ja, ja. Aber weißt du, nur die Vorstellung, dass ein Mensch all meine Bedürfnisse abdecken muss, finde ich doch eher schrullig als Umschreibung für eine Bedingung, für eine Beziehung.
Und die, die man kann mit einer Rossstelle und die andere, die Göttin ist, das verdeckt ja eigentlich etwas Drittes, nämlich er hat mit beiden Sex.
Ja.
Und dort ist ja das Problem. Wenn er würde sagen, die Frau für das und die Frau für das, dann ist es ja wie im Geschäft. Ich bin in zwei verschiedenen Projekten, in beiden habe ich eine Chefin, ich komme mit beiden super aus, wir arbeiten grossartig zusammen, ich bin in zwei Teams. Ja. Dann würde niemand sagen, oh, du bist ja ein unglaubliches Nichts. Wir würden sagen, super.
Ich meine, Gesellschaft schluckt, weil das nicht den Namen entspricht. Aber insofern ist er ja super. Die zwei Frauen sind aufgeklärt, die wissen das.
Ja, und in einer Liebesbeziehung... Jetzt halt sehr romantisch, geht es ja nicht um mich, es geht ja um das Vis-à-vis. Es geht nicht um meine Bedürfnisse. Natürlich schwebe ich dann auf Wolke 27 und alles ist schön und hell. Aber es geht ja auch um das Vis-à-vis, nicht um meine Bedürfnisse.
Das kollidiert halt mit dem, dass du musst dich selber lieben, für dich schauen, es geht um dich. Unsere eine kulturelle Prägung ist ja, dass wir ein einziges gigantisches Selfie aufbauen. Wie hat der Sänger gesagt, der da bei Germany's Next irgendwas gewonnen hat? Ich bin super rübergekommen, vor allem einmal zu mir. Das sind die. Wer ist dein Idol? Ich. Ich bin mein Idol. Das geht endlos so weiter. Und dann in einer Liebesbeziehung soll es plötzlich um dich gehen. Das habe ich ja gar nie gelernt.
Wenn du natürlich die Vorstellung hast, dass du ein grosser Kuchen bist und dort drauf hat es 8 Stück und jetzt schaust du mal, wer mir die Teile abdeckt. Ich brauche für ein ausgewogenes Leben brauche ich einen Partner, wo ich viel lachen kann miteinander. Der braucht einen extrem guten Humor. Dann brauche ich jemanden, der mit mir Sport macht. Ich brauche jemanden, der mit mir isst und kocht. Ich brauche jemanden zum Repräsentieren. Ich brauche jemanden für Sex. Ich brauche jemanden,
hey, das ist super cool. Das ist tatsächlich so, wenn man sich mit dem Schluss befasst, ist man nämlich mitten mit dem, um was es geht. Wir reden darüber, wieso sind Leute zusammen. Und ich kenne ein paar, die sagen, wir passen überhaupt nicht zusammen. Egal nichts, wir haben nicht mal den gleichen Geschmack. Und wir lachen jeden Tag und wir sind voll verliebt. Und guten Sex.
Eben? Eben.
Das dann schon, ja.
Wie beende ich eine Beziehung, die nicht mehr stimmt, wo das Joghurt abgelaufen ist?
Wartest, bis es explodiert.
Im Kühlschrank.
Und dann oben, weißt du, am Kühlschrank, an der Wand klebt der grusige Schimmel, der saure Geschmack. Das passiert nämlich.
Das passiert, ja.
Die Sporen. Anstatt du würdest es gescheiter, sauber entsorgen, Luft rauslassen. Das ist wichtig. Das ist schon mal wichtig. Oder ein Joghurt, ja, das ist im Fall, ich finde, das ist das beste Beispiel. Das Joghurt bläht sich doch dann so ein bisschen doof auf. Und das passiert ja mit einer Beziehung auch. Und dann lässt du ein bisschen die Luft raus, dass es eben nicht kann explodieren kann. Das ist super.
Und
dann tust du es fachgerecht entsorgen. In der Sonderschnelle für Giftentsorgung.
Du musst es aufteilen. Das
Aludeckel musst du auch noch
wegnehmen. Genau, ja. Und das Papier rundherum ins Papier und den Rest in Kompost. Und dann, hey Leute, so Metapher,
das ist ein neues Leben.
Ja. Aber unser einzig konkreter Tipp bis jetzt war, Schatz, wir müssen reden. Und ich finde auch, reden ist zwingend, wenn man nicht miteinander reden kann, ist es aber dann wird es sowieso nur noch hässlich.
Und ein gutes Plätzchen finden, hey, hallo.
Und dann kannst du aber gerade sagen, Schatz, wir müssen reden. Und wenn du dann so ein bisschen emotional durch den Wind bist, kannst du dir das Joghurt vorstellen. Und jetzt ist es so, entweder ist das Ablaufdatum halt schon gewesen und das ist schon aufgebläht, dann musst du wirklich auch ein bisschen Luft ablassen. Aber vielleicht ist das Ablaufdatum erst in 2 Wochen. Du siehst es kommen. Dann hättest du auch noch die Möglichkeit, eben gleich noch zu sagen, komm, wir geben uns ein Timeout und wir schauen, wie wir das gut organisieren können, dass uns nicht alles an die Wand spritzt und einen sauren, blöden Nachgeschmack gibt.
Ich habe bei einer amerikanischen Paartherapeutin assistiert und bei der ersten Sitzung war immer eine Frage, sind ihr da zum Beziehung beenden oder sind ihr da zum Beziehung irgendwie wieder aufgleisen? Heisst, ist jemand von euch beiden innerlich schon gegangen, weil er sich verliebt hat oder sie? Oder kommt ihr zum wirklich im besten Sinn wieder flicken? Und diese Frage, wenn man die gerade am Anfang stellt, dann würde der eine vielleicht wirklich sagen, ich komme, um es möglichst günstig beenden.
Kannst du eine Beziehung wirklich flicken?
Ich bin eben nicht Paartherapeut, aber ich weiss vom Klaus Heer, das ist sicher der prominenteste und ich finde einen von den wirklich super guten, der Berner, der würde sicher sagen, dass man Beziehungen flicken kann.
Und er sagt, er versteht sich je mehr als Sozialarbeiter. Häufig geht es um Missverständnis und darum, dass man etwas im Leben umstellt. Dass Frau mir arbeiten möchte, dass man das Geld anders möchte. Um so konkrete Anliegen, die sich Gewohnte eingeschlichen haben, verfestigt haben und die man jetzt möchte ändern möchte und nicht weiss, wie.
Also Beziehungsstress. Aber eine Liebe ist noch dort.
Ja. Und dort hat dann Hanne Seemann, auch eine Psychotherapeutin, die mit Leuten mit chronischen Schmerzen arbeitet, sagt, wenn wir ihre Paar kennen, dann fragt sie, wie haben sie sich kennengelernt? Und die anfangen ganz lebendig zu erzählen und das Lächeln kommt und beide ergänzen sich, weiss ich, okay, die bleiben zusammen. Da ist es wichtig, dass man schaut, was macht der Schmerz in der Beziehung, also der Körperschmerz. Und die so ein bisschen pikiert schauen und rumtuxen und sagen, ja, und jetzt ist es eben so schwierig. Und diese Beziehungen haben schlechte Karten. Manchmal mit etwas ganz Schwierigem ist noch viel da, dann ist viel möglich. Und manchmal ist nichts mehr von dieser Beziehung da, dann müssen wir es eben können, gut trennen.
Darum gibt es ja auch dann Mediation, die versucht, so einen Mix zu machen von juristisch und psychologisch, dass es eben nicht einen sogenannten Rosenkrieg gibt, sondern eine Trennung mit möglichst wenig Schaden für alle Betroffenen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn das so bekannt ist, dass so viele Leute scheiden, jeder kennt doch jemanden, der geschieden ist. Viele kommen ja aus Scheidungsfamilien. Alle, die jetzt noch unter 30 sind und noch nicht heiraten, haben doch x Beispiele, wie es nicht gut gegangen ist. Und zum grossen Teil wissen sie vielleicht sogar, warum es nicht gut gegangen ist. Wieso laufen denn die so blauäugig und dümmlich in die nächste Verliebtheit hinein und machen Heirat und Kind und Familie? Wieso?
Die haben ja auch gesehen, dass man Scheidung kann überleben kann.
Ja, das ist mir ja. Okay.
Ja, und weil sie der Verliebtheit dazu gehört, dass man über alles rausherum sieht.
Und weil du eigentlich deinen Eltern willst beweisen, es geht dann im Fall auch anders. Wir könnten eben auch vorher ein bisschen studieren.
Du meinst, du siehst besser dran als deine Eltern?
Mhm. Das ist die Illusion, dass mir es nicht passiert. Mhm. Das hilft uns, uns zu bewegen und uns auf Abenteuer oder Projekte einzuschauen. Das hat man in den 80er, 90er Jahren angeschaut in der Psychologie. Wenn man Leute fragt, wie ist das mit Unfall oder Scheidung, dann können sie das allgemeine Risiko recht gut sagen. Sie wissen gut, dass wir ihnen geschieden werden, dass sie zusammenbleiben, dass das Unfallrisiko dort ein bisschen höher ist als da. Wenn man sie dann aber fragt, und du, wird dir das passieren, sagen sie, nein, ich habe keinen Unfall, meine Lieben haben keinen Unfall, ich werde nicht scheiden, bei mir ist das ganz anders. Und diese Schutzillusion hilft uns, glaube ich, uns danach auf etwas einzulassen, wo man von außen eher sagt,
Und du hast doch auch das Gefühl als Kind, ich habe immer das Gefühl, ich will ja nicht so werden wie meine Mutter. Und wenn du jetzt aus einer Familie kommst, wo sich die Eltern scheiden lassen haben, dann hast du doch das Gefühl, ja, aber ich mache es sowieso nicht so, weil ich bin nicht so. Bis dann nachher irgendwann merkst, auch die Anteile schwingen in mir. Ja, du meinst ja schon, du machst das aus einem romantischen Grund. Willst du gerne heiraten und aus so einer Idealvorstellung? Und ich glaube, lernen tun wir nie, was so viele Sachen anbelangt.
Wir könnten lernen, mit was für Bildern das verbunden sind. Verliebt sein heisst, es ist gut im Moment und es bleibt sinnvoll, safer sex.
Wir müssen vielleicht ein neues Schulfach einführen, wie lange geht eine Ewigkeit?
Ja, und man könnte die sogenannte Achtsamkeit mal mit dem Thema verknüpfen. Wie bin ich in einer Beziehung achtsam, dass es für mich stimmt, dass es für dich stimmt und dass wir eben beide zusammen mehr haben als je allein. Und sobald das nicht mehr so ist, muss man reden. Ab wann fängst du denn an reden?
Ich kann es jetzt nicht in einer Paarbeziehung sagen, aber ich kann es zum Beispiel sagen mit einer Mitarbeiterbeziehung. Du bist ja mit Mitarbeitern auch in einer Beziehung und dann kommst du doch manchmal so an einen Punkt, wo du merkst, es stimmt irgendwie einfach nicht mehr. Da ist irgendetwas, das auf einer persönlichen Ebene schwingt. Das ist aber auch beruflich. Oder einfach du merkst, es verändert sich. Und dann bin ich schon jemand, der das schnell anspricht. Und ich finde auch, wenn man mehr als einmal im Tag wirklich nicht zufrieden ist und zum Geschäft ausgeht und sagt, ich bin nicht zufrieden, dass man dann auch ein Gespräch sucht. Und zwar auf beide Seiten. Und dann auch, dass man eine Lösung gesucht hat, können wir einfach etwas ändern? Also kann man den Umstand ändern oder können wir die Bedingungen ändern oder eben auch nicht? Dass man dann aber auch mitdenkt und sagt, weißt du, mit deinen Fähigkeiten, du wärst jetzt zum Beispiel, das habe ich mal gehabt, du wärst so perfekt für Human Resources. Du bist der perfekte Personaler. Hast du dir nicht einmal überlegt, so etwas zu machen? Das braucht es bei uns nicht. Und tatsächlich ist der heute irgendein Personalchef in einer grossen internationalen Firma. Aber du spürst doch dann, da, das macht dich nicht glücklich in der Kommunikation. Vielleicht müsste man dem dann auch ein Schüpfchen geben, um zu sagen, such dir doch ein Plätzchen, wo du wohl bist. Und wir haben eine gute Zeit gehabt zusammen, aber jetzt gibt es halt eine Entwicklung.
Und das lernen wir nicht. Ich weiss noch, in der Pflege, als ich mal sehr unglücklich war, hat mir ein alter Mann, der als Weise gilt, gesagt, man darf erst gehen, wenn es wieder gut ist. Und das hat mich sicher 2 Jahre blockiert. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt alles machen, dass es wieder gut ist und dann darf ich gehen.
Mm. Und wie schnell redest du kommen?
Ich darf erst gehen, wenn es wieder gut ist. Das redet für das System, oder? Das heisst, ich muss mich noch ausquetschen. Ich muss noch weiter so leben, wie es für mich überhaupt nicht stimmt, bis es wieder gut wird. Aber hallo? Nein. Ja, wie lange? Du hast gesagt, Monika, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und darum, wie Beziehung, ob das jetzt privat oder beruflich ist, aber auf jeden Fall zwischen Leuten, zwischen Menschen. Meine Faustregel ist auch etwas mit Energie. Fang an reden, solange deine Unpässlichkeit oder was immer dich stört oder was dir fehlt, solange die Ladung noch klein ist. Das ist eine Martial-Art-Geschichte. Wenn die Energie noch ganz niedrig ist, hast du eben mit wenig Aufwand grossen Erfolg. Sobald das Joghurt schon praktisch den Kühlschrank verwüstet hat, dass du nicht einmal mit Kühlschranktüren aufmachen kannst, ohne dass der Küche verwüstet, ist es eigentlich zu spät. Wenn immer möglich, als Tipp sagen, so früh wie möglich.
Aber machst du?
Und wann gehst du denn? Das ist ja die Frage. Wann steigst du aus?
Das Erste ist, ich mache es so früh wie möglich und sprich es an und dann ist es ja noch nicht ein grosses Theater. Wie mit den Mitarbeitern, wo du sagst, ja, heute ist es gar nicht gut gelaufen und am zweiten Tag wieder nicht. Und dann nach 5 Tagen würde ich sagen, ist denn etwas anderes noch im Spiel, als was ist denn los? Und dann erwarte ich vom Vis-à-vis eine Reaktion. Ich erwarte, dass das Vis-à-vis kann sagen, ja, mir passt das und das nicht. Und dann können wir zusammen verhandeln. Und dann ergibt sich Trennung oder das Zusammenbleiben von allein.
Ich habe immer den Anspruch an mich, wenn ich jetzt würde merken, dass ich zum Beispiel in einem anderen Mann gefallen finde oder dass mein Herz irgendwie würde 2-3 Schläge höher schlagen, dass ich dann würde mit meinem Mann reden. Also, dass ich würde sagen, du, mir ist da aufgefallen und das beunruhigt mich ein bisschen. Irgendwie bin ich empfänglich. Ich würde jetzt gerne darüber reden. Und um zu schauen, wieso denn? Tun wir etwas vernachlässigen? Ich würde gerne früher darüber reden, wenn ich es würde wahrnehmen. Ja?
Und dort würde ich halt sagen, dass man einander das nicht aufzwingen kann.
Was macht er jetzt mit dieser Info?
Ja, genau.
Vielleicht belastet er jetzt die Beziehung, weil er dann eine Vertrauenskrise hat, ja, oder sie ist schon halb weg. Aber das ist so ein meine Vorstellung, dass man es nicht schleudern lässt. Es ist mir nie passiert, aber ich sage das immer, wenn es wahrnimmt, red doch früh darüber.
Ja. Und nehmen wir es mal weg von der Liebesbeziehung, von der intimen Beziehung. Sagen wir, beide arbeiten und die Frau sagt dem Mann, seit 2-3 Wochen gefällt es mir wirklich nicht mehr an dieser Stelle und ich suche innerlich schon nach etwas Neuem. Das kann ihn ja auch beunruhigen, weil er sagt, die Sicherheit und dein Einkommen und so weiter und so weiter. Aber er könnte sagen, ja, danke, dass du mir das sagst und kannst du das allein handeln oder brauchst du etwas von mir? Und dann wäre das ja auch wieder gut, dass du sagst, nein, ich brauche von dir nichts, ich mache das selber oder mit Hilfe von sonst jemandem.
Und du musst das als Paar wahrscheinlich auch schon mal halt angesprochen haben, dass du weißt, ich will gar nie so etwas wissen. Oder es gibt ja viele so Abkommen, dass sie sagen, gell, wenn oder einmal würde passieren, dass irgendwie ein One-Night-Stand hast, ich würde es nie wissen wollen. Das ist ja auch eine Sache, solange es unsere Beziehung nicht belastet, will ich es gar nicht wissen. Das ist ja eine Sache zwischen dem Paar, wie sie damit umgehen.
Ja.
Und gleich, gell, das sind wie die Zukunftsaussagen, die in dem Sinn keine exakte die zwar ein Bild geben, wie es ist, aber wo die Hauptwirkung ist, was passiert im Jetzt. Ich möchte es nicht wissen, würde ich dann gerne in dem Moment noch mal klären, ist das immer noch so. Und der andere Teil ist, dass ich bei mir weiss, hey, ich schwärme gerne, ich bewundere gerne Leute, bewundern, Männer, Frauen, Junge, Alte. Und dass ich bei mir das unterscheiden kann, ob ich jetzt völlig hin und weg bin, weil jemand so schön ist oder das so elegant macht oder das so gut überbringt. Und dass das nicht verliebt sie ist und schon gar nicht mit dem Menschen würde ich keine Beziehung wollen. Keine Lebensbeziehung. Und ich konnte trotzdem hemmungslos schwärmen. Und ich sage das auch, weil ich dann auch schon angesprochen worden bin, ob ich denn jetzt verliebt? Ja, nein, überhaupt nicht. Aber
du kennst dich ja so gut und weisst, ja, das ist bei mir so ein Normalzustand. Ich lasse mich gerne so ein bisschen dort emotional treiben. Mhm. Aber wenn es eben etwas mit dir würde machen, ich würde, glaube ich, früher darüber reden, weil es ja dann eben auch etwas mit mir macht. Und ich behaupte jetzt, so wie ich ein ticke, würde man mir das schnell anmerken, dass etwas nicht stimmt.
Das haben wir schon ein paar Mal als kleines Thema gehabt. Je besser man sich selber kennt, umso ringer wird es halt, mit so Sachen umzugehen. Ich bin jetzt jemand, der sich extrem schnell und intensiv für etwas begeistern kann oder für jemanden. Und dann heisst das aber überhaupt nichts mehr als das, was im Moment ist. Wenn jetzt aber jemand an dem Abend dabei ist, könnte die Zeugen den Eindruck haben, oh wow, jetzt ist er auf dem Absprung zum Beispiel. Ob es jetzt ist wegen einer Frau oder wegen einem anderen Projekt oder irgendetwas. Ich weiss schon, woran ich bin mit dem.
Aber du weisst es. Und
das muss ich auch können jetzt meiner Partnerin oder meiner Frau so mitteilen, dass es auch glaubhaft ist.
Ich habe immer das Gefühl, je stabiler du bist und je weniger Anlass du gibst für Vermutungen, umso einfacher ist es.
Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt, Danette und ich, die ja seit 25 Jahren zusammen sind. Man hat uns beide schon auf die Seite genommen von außen, weil man den Eindruck hatte, oh, wow, das jetzt ist aber gar nicht mehr gut. Aber für uns ist das erstens für je uns selber ist das völlig geklärt und wir können miteinander über das reden. Ich glaube, wenn man dorthin kommt, ist auch nicht schlecht.
Und es ist dann eben ein Und. Mhm. Die Verliebtheitsphase nimmt ja ab bei allen. Ich kenne niemanden nie als, sagen wir mal, 2 Jahre.
Das ist etwa die Dope-Phase, wie es in Amerika sagen, solange die Droge vom Endorphin fließt. Ja, 1,5, 2, 2,5 Jahre. Dann geht die Kurve bei allen runter, kann auch wieder ein bisschen hoch, aber grundsätzlich, Schmetterling, 2 Jahre, plus minus.
Und wenn ich schwärme und mich begeistere, dann bleibt das warme Gefühl, die Wolke, ist mir dann immer wieder zugänglich, ohne dass ich meine laufende Beziehung auflösen für das. Es ist dann eben das Und. Und wenn ich in meiner laufenden Beziehung zufrieden bin, jetzt im Allgemeinen bei den Bedürfnissen, muss ich nichts von dem in einer anderen Beziehung leben. Und dann ist alles, was dazukommt, neu und schön. Und bleibt bei dem.
Dann ist das ja mega schön, wenn du weißt, wo du deine Flashes oder deine... Ja. Dann nährt ja dann eine Beziehung auch, wenn du das Kribbeln kannst behalten und das gesunde Mass, also ein bisschen Eifersucht und ein bisschen, was macht er jetzt dort und so. Das ist doch mega gesund für eine Beziehung.
Und für die Jüngeren, die zuhören, ist das jetzt vermutlich ziemlich abgehoben. Weil wenn ich natürlich als junger Mann das höre, denke ich, hey, Moment mal, One-Night-Stand mit der Japanerin? Also wirklich, warum nicht? Ich habe noch nie mit der Japanerin Sex gehabt, das muss ich doch einmal ausprobieren. Also es kommt schon darauf an, wo man steht im Leben.
Ich kenne ein paar, die geben sich jedes Jahr eine Woche oder 4 Tage Ferien, also getrennt voneinander. Und er macht es mit den Jungs und sie mit den Mädels. Und zwar ist Flirten total okay. Die gehen wirklich, um so ein bisschen andere anbackern und so ein bisschen wieder das Gefühl haben von, oh, ich bin jemand, ich werde wahrgenommen als Mann, die steht auf mich. Und sie sagen, das tägt ihre Beziehung mega, mega, mega flashen. Und geben so ein gutes Gefühl, ich kann jetzt da, ich habe da so ein bisschen meinen Marktwert testen. Ich weiss aber, meine grosse Tiefliebe, die ist daheim und ich freue mich total, wieder sie zu sehen. Und für das Paar ist das okay.
So könnte dann ewige Liebe eigentlich aussehen.
Ja, weil man sich dann eben immer auch mit neuen Augen sieht. Jemand, der in mich verliebt ist, sieht mich anders als ich. Und jemand, der in dieser Wolke schwebt und mir das so zeigt, vermittelt natürlich schon das Gefühl, also ich vermittle ein anderes Gefühl, wenn ich in dieser Liebe bin, wo das Top-Ding weg ist.
Und das Top-Ding funktioniert das nur über die sexuelle Schiene?
Es ist schon ein Mix vom Ganzen. Also sicher das andere, was einem an einem Menschen fasziniert, sei es jetzt Aussehen oder der Humor oder irgendetwas, was die Person macht, was einem total fasziniert. Es ist schon das Gesamtpaket. Und der rote Faden läuft schon über das Körperliche und letztlich über Sex.
Also über das Zusammensein. Ich glaube, Körperkontakt und Zusammensein. Und
ja, über Sex Intimität.
Ist dann, ja, genau.
Über Intimität
läuft. Dass man sein Herz teilt und ja. Sich darf zeigen, wie man ist. Und
es ist eine Warnung. Alle, die meinen, oh, mein Partner, meine Partnerin, die kenne ich jetzt einfach so gut, das ist schon richtig langweilig, dort ist ja gut abgelaufen. Also entweder schaffst du es, sie nochmal neu anzuschauen, weil du kennst sie überhaupt nicht. Das kann ich jetzt wirklich auch nach einer sehr, sehr langen Beziehung sagen. Nein, man kennt sich nicht. Es ist unendlich, was wir für Möglichkeiten haben und machen und was in uns alles, wer in uns alles drin ist. Darum, wenn jemand denkt, ah, nein, meine Alte, dort ist es vermutlich reif für einen Wechsel.
Und für das zu lernen und mitzuleben, ist es wahrscheinlich hilfreich, regelmässig auf einem Ponyhof zu sein, weil ja dort auch Pony verkauft werden und neu zur Herde kommen.
Darum denkt daran,
das Leben ist ein Ponyhof.